Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Heute mal ungewohnt an einem Sonntag. Aber es ist heute der große Saisonabschluss. Es ist der letzte Podcast, bevor wir uns verabschieden in die Sommerpause. Wir sprechen natürlich nochmal über das Spiel um Gold und natürlich auch das Spiel um Bronze, was Deutschland leider verloren hat, die MVP-Vergabe, die First Teams und so weiter und so fort. Das Ganze mache ich heute natürlich auch wieder nicht alleine, denn auch an einem Sonntag hat sich der Björn dazu gesellt. Was geht?
Was geht? Yes, Olympia vorbei. Wir sprechen es heute noch einmal durch, aber damit geht so das letzte Basketballfenster irgendwie auch zu für diese Saison. Ich finde, das war eine sehr, sehr lange Saison mit Finals, dann Free Agency und dann halt direkt in die Olympia-Vorbereitung und jetzt Olympia. Ich liebe aber auch Olympia und ich glaube, du auch. Deswegen, das war jetzt schon ein cooler Saisonabschluss. Und ja, jetzt stecken wir plötzlich Mitte August. Nächste Woche kommt, glaube ich, der Spielplan raus, könnten wir direkt weitermachen. Also die NBA ist mittlerweile echt rundum ums ganze Jahr immer irgendwie präsent.
Also ich muss sagen, letztes Jahr war der Rhythmus irgendwie schöner, weil die Eurobasket war Ende August. Man hatte dann so eine schöne
Weltmeisterschaft war letztes Jahr.
Ah, sorry, Weltmeisterschaft. Ja. Aber die Weltmeisterschaft war, glaube ich, auch, oder Mitte August, Ende August?
Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube doch auch später, ja. Ich glaube, wir hatten schon davor so eine Art Mini-Sommerpause.
Genau, das war irgendwie so schön. Man hatte so eine kleine Mini-Sommerpause, dann waren wir wieder aufgeladen für die Weltmeisterschaft Eurobasket vor 2 Jahren. Da weiß ich auf jeden Fall, dass die auch im nächsten Jahr wieder Ende August erst starten wird. Und Olympische Spiele kamen halt super schnell. Wir sind jetzt auch schon Anfang August dann vorbei, Mitte August. Und jetzt hast du halt erstmal 2 Monate definitiv. Also für die Leute, die vielleicht Euroleague gucken, da geht's dann wieder ein bisschen früher los. Pause. Genau, also wir fangen heute an mit dem Match um die Goldmedaille. Und wir haben eigentlich gedacht, dass Frankreich da jetzt nicht so groß Land sehen wird gegen die USA. Am Ende wurde es viel, viel enger. Und ich denke mir auch, ich glaube, wenn die Franzosen sich dieses Spiel nochmal im Nachhinein ansehen werden, die werden sich in den Arsch beißen. Die werden sich in den Arsch beißen, denn meiner Meinung nach hatten die wirklich die Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen. Haben sich dann aber in den dümmsten Momenten Ballverluste erlaubt, haben viel zu viel von der Freiwurflinie liegen lassen. Ich fand das Coaching von Collier in den Finals jetzt nicht so überragend. Ich weiß nicht, warum der Victor Wembanyama im ersten Viertel nach 5 Minuten runternimmt. Das war halt klar der Go-To-Guy. Gehst du damit, dass die Franzosen sich in den Arsch beißen müssen? Sie hatten eigentlich die Möglichkeit.
Nee, gehe ich nicht mit. Ich mache mich unbeliebt, aber nein, weil du schlägst Team USA nicht. Und ich weiß, dass das ein langweiliger Take mittlerweile ist, aber ich glaube, egal wie du dieses Spiel spielst, die USA gewinnen es. Und wenn es nicht Curry ist am Ende mit 4 Dreiern, dann kommt halt Kevin Durant, einer der besten Scorer ever, und übernimmt. Genauso wie gegen Serbien, wo auch am Ende einfach so viele Waffen für USA auf dem Feld steht und man denkt gar nicht mehr so groß drüber nach, aber den wichtigsten Bucket hatte da wahrscheinlich auch KD, als er einfach zum Korb gegangen ist. Und ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, aber da war, es kam erst Embiid und wollte einen Block stellen und du musst einfach über das Talentlevel nachdenken. So, da kommt Joel Embiid und Kevin Durant winkt ihn aber weg und sagt, nee, ich mach das alleine, geh mal da weg, MVP, und zieht dann in die Zone und nimmt halt da seinen Jumper. Deswegen, egal ob, ich habe das auch im Serbien-Spiel gesagt, die Serben super stark, die Serben waren auch besser als die Franzosen, aber ich glaube einfach, dass keine Mannschaft dieses Jahr die USA geschlagen hätte. Es war knapp, ja, beide Spiele waren knapp, aber meiner Meinung nach gewinnst du es nicht.
Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ich habe auch wirklich bis zum Ende gedacht, es wird dann wieder entweder eine individuelle Aktion sein, irgendjemand, der komplett heiß läuft. Es ist jemand heiß gelaufen, über den wir auch gleich sprechen werden. Also heiß laufen ist eigentlich schon eine Untertreibung. Ich habe selten etwas so Beeindruckendes gesehen, wie das, was Stephen Curry da im 4. Viertel abgerissen hat. Aber trotz allem muss ich echt sagen, Respekt an die Franzosen. Diese Steigerung von der Gruppenphase jetzt bis ins Finale ist spürbar gewesen, vor allem defensiv. Aber ein Punkt, der ihnen am Ende, glaube ich, dann auch so ein bisschen das Genick gebrochen hat und vor allem in diesem Spiel, wir beide haben es einfach schon vor dem Turnier einfach angesprochen, ist einfach die Guards und die Half-Court-Offense. Und wirklich, die Guards haben sich gestern den schlechtesten Zeitpunkt rausgesucht, um komplett unterzutauchen. Ich habe mir das mal aufgerufen von euch. Ntilikina hatte 0 Punkte. Dann Cordinier hatte 0 Punkte, der bisher so begeistert hat in diesem Turnier. Evan Fournier hatte 8 Punkte. Diese 8 Punkte kamen in so einem Mini-Stretch, wo er mal ganz kurz heiß lief, aber ansonsten auch komplett abgetaucht ist. Dann hattest du wirklich noch Glück, dass De Colo wahrscheinlich sein bestes Spiel erwischt hat jetzt bei diesem Turnier. Ja. Und ansonsten war es ganz, ganz viel Victor Wembanyama und ganz, ganz viel Yabusele. Es bleibt einfach die große Baustelle bei den Franzosen. Und trotz allem kann man da, glaube ich, positiv in die Zukunft blicken, weil Risager, Alex Sarr, Traoré, das sind Spieler, die alles noch dazukommen werden. Aber letztendlich hat es einfach an Shot Creation gefehlt. Und vor allen Dingen diese Freiwürfe, also 10 von 17, wenn du schon so oft an die Freiwurflinie kommst gegen die USA, dann musst du die einfach verwandeln. Und am Ende, ja, sind das dann einfach Kleinigkeiten, die so ein Spiel entscheiden.
Ja, aber man muss auch sagen, und das kommt halt auch wieder dann zu dem USA-Punkt. Es ist ja nicht so, dass die USA einfach nur super tief sind, was Scoring angeht, sondern die sind halt auch absolute Defense-Biester, also gerade auf Guard. Was Devin Booker dieses ganze Turnier über verteidigt hat, was Ant verteidigt hat, Drew Holiday hat diesmal wieder deutlich mehr Spielzeit gesehen. Das ist halt dieser absolute Luxus von den USA, dass die haben jetzt die letzten 2-3 Spiele einfach Derek White gar nicht mehr gespielt, der einer der besten Defender auf der ganzen Welt ist. Aber warum konnten sie sich das erlauben? Ja, weil Devin Booker und Anthony Edwards, aber vor allem Booker, der halt auch viele Starterminuten bekommt, weil der einfach so gut verteidigt hat, die gegnerischen Spieler Fullcourt gepressured hat, die gegnerischen Guards. Damit hat keiner gerechnet, dass er so eine Defense auspacken würde. Und das ist auch mein Punkt immer, warum am Ende von Spielen das so schwer ist, für die Gegner, das zu closen gegen die USA. Du bist am Ende von so einem Spiel einfach müde, wenn du 40 Minuten lang gegen die besten Spieler der Welt agieren musst. Und bei den USA ist halt immer dieser abartige Vorteil, dass selbst wenn Devin Booker signalisieren würde, ey, ich bin ein bisschen müde, ja, okay, dann kommt halt Anthony fucking Edwards rein und verteidigt den nächsten Guard oder Drew Holiday oder Derek White. Weißt du, das ist halt diese abartige Tiefe und ich finde, das hat man jetzt im Turnier eigentlich ganz schön gesehen und man hat es auch in der Vorbereitung gesehen. Jedes Spiel, wo die USA am Ende in einem knappen Spiel waren, ging immer so aus, dass die USA die letzten 2, 3, 4 Minuten einfach noch ein Energielevel gehen konnten, was die anderen nicht mehr gehen konnten. Deswegen war bei den Serben jeder Wurf daneben im vierten Viertel von der Dreierlinie, obwohl sie davor über 50% geworfen haben. Deswegen hatte Deutschland keine Antwort mehr auf sie in der Vorbereitung. Deswegen hat Südsudan am Ende verloren. Und deswegen haben jetzt auch die Franzosen verloren. Diese Fitness, die durch die Tiefe kommt bei USA, ist einfach von keinem anderen Team auf der Welt im Moment kopierbar. Und dadurch werden sie meiner Meinung nach noch eine lange Zeit gewinnen. Wir können dann später mal drüber reden, was passiert eigentlich die nächsten Olympischen Spiele, wenn LeBron, Curry und Durant nicht mehr dabei sind, weil da wird es sicherlich ein paar Veränderungen geben. Aber die Tiefe und die Defense und das Shooting, was USA ehrlich gesagt an den Tag gelegt hat, war über das gesamte Turnier für mich der Difference Maker.
Vielleicht sagt LeBron ja auch, ja, warte mal, ja, 28 LA, nehme ich noch mit.
44 Jahre ist so jung. Hä, hat Brady nicht auch bis 44 gespielt? Komm.
Genau, richtig. Das wäre wirklich komplett verrückt.
Es ist in LA. Die Olympics sind in LA. Also
ich meine das gerade gar nicht so richtig als kompletten Spaß. Ich werfe das schon so mit rein, weil ich mir denke, ey, wenn einer so verrückt und crazy ist, dann ist es eventuell LeBron James, aber. Na, ich glaube, es waren schon die letzten Olympischen Spiele jetzt für LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant. Ich glaube, die drei werden sich von der internationalen Bühne verabschieden, oder?
Ich bin echt am Überlegen. Also internationales Basketball ist schon echt nochmal anders als NBA, weil du bist nicht so krass gefordert. Das ist in einem 2-Wochen-Stretch eigentlich alles vorbei. Dann hast du vielleicht davor für die USA noch ein paar Wochen Vorbereitung, okay. Können die das nicht vielleicht doch? Also bei LeBron müssen wir wirklich abwarten, wie sich sein Körper jetzt entwickelt nach 40. Aber Curry und Durant sind 35, 36. Bisher halten die sich wahnsinnig gut, sind unglaublich fit. Ich glaube, deren Game würde auch in 4 Jahren noch funktionieren. Vielleicht nicht mehr als Leistungsträger und Starter, aber vielleicht von der Bank. Kann man da nicht drüber reden bei den beiden? Also ich sag, sie könnten spielen. Ich sag nicht, dass sie spielen werden, aber ich sag, vielleicht könnten sie spielen.
Die Frage ist natürlich auch, ob sie überhaupt spielen wollen. Das ist halt noch der andere Punkt.
Weil die Welt immer besser wird. Und dann vielleicht verlierst du. Und da hast du gar keinen Bock drauf. Ja?
Da hast du gar keinen Bock drauf. Du hast jetzt deinen perfekten goldenen Abschluss. Ja, man kann vielleicht darüber diskutieren. 2027 ist ja noch die Weltmeisterschaft. Dann wäre man noch ein Jahr jünger.
Das juckt die nicht. Das haben wir jetzt gelernt. WM interessiert die einen Scheiß. Haben wir jetzt gelernt.
dann holen wir uns das Ding halt wieder, ist ja kein Problem. Nein, gehen wir von den drei weg, über die wir später, glaube ich, noch genügend reden werden. Ich will ganz kurz einmal bei die mit einsteigen mit Devin Booker. Ich glaube, Devin Booker ist der Spieler, über den wahrscheinlich nach diesem Turnier am wenigsten geredet wird, der mich aber, ich bin wirklich nicht der größte Devin Booker-Fan, aber nach diesem Turnier bin ich ein bisschen mehr in dieser Devin Booker-Aktie. Mir hat das unglaublich gut gefallen, wie Devin Booker gespielt hat. Super flexibel, du hast gerade eben seine Defense angesprochen. Jederzeit bereit, heiß zu laufen, mit dem Ball in der Hand. Ich habe ganz, ganz wenige schlechte Possessions von Devin Booker gesehen. Sein Shooting in diesem Turnier war überragend. Ich habe mir auch gerade eben nochmal seine Zahlen aufgerufen. Also 56,5% von draußen. Er hat insgesamt 11,7 Punkte gemacht, aus allen Bereichen wirklich hochprozentig gescored. Und ich glaube, er war auch so ein bisschen vielleicht das Problem, dass für Tatum kein großer Platz war, weil Devin Booker halt diese kleinere Rolle perfekt ausgefüllt hat. Und jetzt hat Tatum gestern, ich glaube, jeder von uns hat sich so gedacht, ja, okay, jetzt hast du Tatum 5 Minuten spielen lassen. Gut, hast du gemacht, Steve Kerr. Jetzt geh bitte wieder zurück zur Gold Rotation, wenn man das so sagen möchte. Ja, es ist auch irgendwie witzig, die gewinnen dieses Turnier und haben trotz allem irgendwie was zu meckern. Also besonders die Tatum-Fans waren halt richtig. Ich fand es dann auch schön, dass Tatum ganz normal mit den Jungs gefeiert hat und man hat ihm da jetzt nicht irgendwie großartig was angemerkt. Und du hast es ja auch mit Derek White gerade eben angesprochen. Und Drew Holiday hat auch keine Minuten mehr bekommen. Also es war dann einfach... In dem Spiel, wie viele Minuten hat er da gespielt? 20. Ich weiß es gar nicht.
20 hat er gespielt.
Krass, ist also mir gar nicht so aufgefallen. Dann hatte ich vielleicht das Halbfinale. Ich glaube, im Halbfinale hat er nicht so viel gespielt, oder? War das das Spiel?
Kann sein. Es war auch bei Drew Holiday auf jeden Fall sehr up and down zuletzt mit den Minuten. Es kann sein, dass im Halbfinale er weniger gespielt hat.
Ja, genau. Aber ansonsten, Haliburton hat sich sogar selber auf den Arm genommen und hat heute Nacht noch einen Post rausgeballert. So, wenn du in der Gruppenarbeit nichts geleistet hast und greifst aber die Bestnote ab.
Ich würde sagen, der Joke liegt auf jeden Fall rum. Cool, dass er den genommen hat.
Genau, richtig. Also Haliburton ist da komplett auch und denkt sich, hey, ist mir doch egal. Ey, ich bin hier mit mehreren Hall of Famern dabei gewesen. Ich habe kaum, oder hat Haliburton überhaupt eine Sekunde gespielt?
Nein, der hat die ganze Hauptrunde, glaube ich, nicht gespielt. Ich erinnere mich nicht, ihn gesehen zu haben gegen Frankreich oder gegen USA. Oder gegen Serbien.
Ich glaube, Haliburton hat wirklich tatsächlich keine Sekunde gespielt. Ja, am Ende gewinnen die USA dieses Spiel verdient. Es war viel, viel enger, was zum Großteil wirklich auch an diesem Frontcourt lag. Yabusele, den muss man einfach nochmal lobend hervorheben. Der hat nicht nur gegen uns im Halbfinale einen überragenden Job gemacht, sondern jetzt auch im Finale, dass er wirklich so dieses Mindset hat zu sagen, okay, ich gehe auch gegen diese übermächtigen US-Amerikaner in die Zone. Und er hatte wirklich ein paar absolut wilde Buckets mit dabei und natürlich den Bucket schlechthin. Ja. Dank über LeBron James. Ich sag, scheiß auf die Goldmedaille. Häng dir dieses Bild in dein Zimmer, die Silbermedaille daneben so an den Haken. Das ist wie Gold. Das ist wie Gold. Dieser Dank von Yabusele war einfach nur komplett krank. Wie hast du den wahrgenommen? Hast du gedacht, das ist ein Charge? Ich war im ersten Moment so, zählt der jetzt?
Nein. Weil LeBron war so spät, stand nicht, fällt sofort. Ich habe mir sehr sicher gedacht, dass das nicht als Charge gepfiffen wird. Der Joke bei uns zu Hause war, dass wir gesagt haben, er sollte eigentlich jetzt zur Halbzeit retiren. Weil besser wird's nicht. Also er müsste eigentlich jetzt sich aus dem Spiel auswechseln und sagen, das war ich in der Basketballwelt. Ich druck mir dieses Poster aus, so dass ich es über meine ganze Wohnzimmerwand pflastern kann und dann bin ich out. Weil besser wird's nicht. Ja, das war unfassbar. Und es zeigt so schön stellvertretend für das ganze Turnier oder vor allem die Hauptrunde, wie dominant und stark Yabusele war, der jetzt nicht der allergrößte Big ist. Also der spielt natürlich Big, aber der ist jetzt nicht der allergrößte und wie er sich da immer durchgesetzt hat, wie viel Selbstvertrauen er einfach hatte in dieser Hauptrunde zu sagen, ja, okay, wir haben Wemby, wir haben Gobert, wir haben diese ganzen Guards mit NBA-Erfahrung, aber lass mich jetzt mal attackieren. Und ich weiß, dass ich im europäischen Basketball paar Bildungslücken habe. Deswegen, ich weiß nicht, wie krass Yabusele sonst in Europa agiert. Aber ich glaube, das haben die wenigsten erwartet, dass der so dominieren würde in der Hauptrunde. Also wo es dann wirklich halt auch gegen die starken Teams ging, muss man schon wirklich respektieren. Ich meine, der hat ja auch gegen uns ein super Spiel gemacht. Und da hatte ich schon gesagt, Und da hatte ich gesagt, ey, warte mal, wir haben wirklich eine Menge Size einfach. Wir haben sehr viel Größe. Ich habe nicht gesagt, dass unsere Bigs besser sind als Yabusele. Ich habe nur gesagt, ey, die sind größer und physischer als das Team, was sie im Viertelfinale hatten, Kanada. So, sie haben ja Kanada rausgehauen, uns rausgehauen. Und ich dachte einfach, gegen uns würden sich die schwerer tun, aber da hat er auch 20 Punkte. Jetzt hat er gegen die USA 20 Punkte, die Bam, AD und Joel haben. Also, das ist schon bemerkenswert. Ich habe viele, viele Nachrichten während des Spiels bekommen, so, ey, Yabusele muss in die NBA. Warum ist Yabusele nicht in der NBA? Das ist ein geiler Spieler, auf jeden Fall.
Ich habe einen Take. Und zwar machen wir heute einfach so, wie der Pod gerade eben läuft und fällt. Yabusele gehört eher ins All-First-Team über Victor Wembanyama. Denn das ist schon, das finde ich, ist eine spannende Thematik. Das First-Team für euch ist, oder die All-Star-Five, wie sie genannt wird von der FIBA, Dennis Schröder, Stephen Curry, LeBron, Wemby und Jokic. Und ich weiß natürlich, wenn man sich so die gesamten Zahlen von Wemby anschaut, das ist natürlich immer ein bisschen beeindruckender. Und ich finde, Wemby hatte jetzt auch im Finale sein bestes Spiel in diesem Turnier. Aber hat sich die FIBA da so ein bisschen auf den größeren Namen gestürzt? Ich hau's jetzt einfach mal raus, was ich denke. Weil Yabusele wirklich über das ganze Turnier gesehen und Wemby hatte wirklich phasenweise ganz, ganz schlechte Quoten. Ne? Eigentlich Yabusele wahrscheinlich overall der bessere Spieler war als Victor Wembanyama?
Ich würde sagen, der offensiv einflussreichere Spieler, das würde ich dir geben. Ich würde sagen, er war unglaublich wichtig in der Hauptrunde und abgesehen jetzt vom Finale, wo Wemby auch wirklich stark war, hatte er auch 24, 26 Punkte, sowas Wemby. Aber abgesehen davon war Yabusele in der Hauptrunde auf jeden Fall der offensiv bessere Spieler. Das ist halt immer schwer bei Wemby, weil Wemby hat jetzt alleine schon diesen Gobert-Status von, er verändert halt das ganze Spiel. Wenn er in der Zone ist, ziehen Leute erst gar nicht rein. Er blockt manche Würfe, wo du sagst, das ist unmöglich, dass er den überhaupt geblockt hat. Deswegen defensiver Impact würde ich auch nochmal zur Debatte stellen, aber ist ein schöner, interessanter Take und würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht überraschen, wenn die FIBA sagt, ey, das sieht einfach besser aus, wenn unser All-Star-5-Team halt auch 5 Spieler sind, die weltweit bekannt sind. Und jetzt no disrespect, aber Yabusele ist halt nicht weltweit bekannt, sondern halt nur in bestimmten Kreisen. Spannender Take, müsste ich mir nochmal genauer angucken, aber ich würde sagen, Yabusele hat auf jeden Fall einen Case, dass er in das First Team gehört, ja.
Ich bin auf jeden Fall jetzt auch gespannt, ob welche NBA-Teams, die vielleicht noch offene Roster-Spots haben, anklopfen bei Yabusele oder eventuell auch doch bei Isaac Bonga. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob irgendjemand von diesen Olympischen Spielen es letztendlich jetzt dann in die NBA schafft, aufgrund der Leistungen, die man jetzt gezeigt hat auf so großer Bühne.
Kann ich kurz noch was sagen zu Yabusele, weil er war schon in der NBA. Ich denke, ein paar erinnern sich damals bei den Boston Celtics, das war 2017 bis 2019, hat er 2 Jahre gespielt, hat in den 2 Jahren insgesamt nur 74 Spiele gemacht, also mehr oder weniger fast eine ganze Saison auch verpasst, hatte im Schnitt 2 Punkte, 1,6 Rebounds, hat den Dreier nicht getroffen, war aus dem Feld ungefähr 45% und hat die Freiwürfe komplett verkackt, da war er bei 68%. Ja. Und das ist, glaube ich, immer, ich gucke jetzt mal schnell, ob ich hier was finde. Also, weil, wie gesagt, ich bin da nicht so tief drin bei den ganzen anderen Ligen und alles. Ich weiß nicht, wie gut der in der Euroleague ist. Also hast du mir nicht erzählt, dass der auch bei Real irgendwie nur von der Bank kommt?
Ja, Backup. Ja, ist ein Backup. Ich bin auch generell ehrlich, auch wenn der ein oder andere da jetzt vielleicht gerade so ein bisschen euphorisiert ist, keiner von diesen ganzen Spielern hat eine Zukunft in der NBA. Auch wenn ich das gerade eben reingeworfen habe, weil wenn Yabusele ist 2,04 Meter groß, was du jetzt vielleicht auf FIBA-Level nicht so merkst, in der NBA würdest du das sofort merken, auch defensiv viel, viel stärker als jetzt auf FIBA-Level. Dann Yabusele hat keinen Dreier, Yabusele würde niemals so viel den Ball in die Hände bekommen wie jetzt bei Frankreich und bei zum Beispiel Isaac Bonga ist es genau das Gleiche. Es gibt Gründe, warum Isaac nicht mehr in der NBA spielt. Wenn Bonga seinen Dreier aus der Ecke nicht trifft, hast du so gut wie überhaupt keine On-Ball-Shot-Creationer. Isaac mit dem Ball in der Hand ist 0,0 gefährlich. Als Verteidiger finde ich ihn immer noch gut, weil er halt auch einfach ein großer Spieler ist. Vielleicht sagst du auch, ich gehe dagegen. Ich sag, diese ganzen Jungs haben einfach zu viele Baustellen und zu viele Schwächen, die auf NBA-Level einfach nicht tragbar sind. Und deswegen glaube ich auch letztendlich, dass solche Spieler es nicht schaffen werden, wieder von der Euroleague in die NBA weil das einfach, also ist meine Meinung.
Mhm. Ja, ich habe das, glaube ich, schon gesagt im Laufe des Turniers, was mir dieses Turnier einfach gezeigt hat oder diese ganzen Turniere immer wieder zeigen, ist der unglaubliche Qualität klingt, als würde ich das eine gegen das andere abgrenzen wollen. Ich will eigentlich nur sagen, vom Skill-Level her ist der Unterschied so abartig hoch zwischen Euroleague und zwischen NBA. Und FIBA-Tournaments, es hat einen Grund, warum wir über diese Spieler reden. Und wir nennen die FIBA-Patty Mills, FIBA-Dennis Schröder, FIBA-Bogdanovic. Das sind ja alles herausragende Basketballspieler, die in Europa in solchen Ligen alles kaputt machen würden, die in FIBA-Niveau sehr, sehr gut spielen. Aber warum spielen sie auf Fieberniveau sehr, sehr gut? Weil sie dagegen Nationalmannschaften antreten, die meistens jetzt nicht ein Roster haben, 1 bis 12 NBA-Spieler. Das hast du halt nur bei USA und theoretisch bei Kanada, wenn sie so alle Leute bringen würden. Und ich selbst da kommt es, glaube ich, nicht ganz hin mit 1 bis 12. Du merkst es einfach. Ich habe das ja auch gesagt, ey, Dennis in der Vorrunde musste gegen keinen einzigen NBA-Guard ran. Das ist einfach ein gravierender Unterschied. Und das Gleiche gilt auch für Andy Obst. Wird ja auch immer gesagt, so wenn er ein geiles Spiel hatte auf Fieberniveau, warum ist der nicht in der NBA? Das kann doch nicht sein. Die Schnelligkeit ist nicht da, die Größe ist nicht da, die Athletik ist nicht da, die Defense ist nicht da. Und das ist kein Disrespect, das zeigt einfach nur, wie abartig gut die NBA ist. Und darüber hinaus, finde ich, kann man auch dann wiederum sehr gut bestimmte Verträge eben rechtfertigen, weil man eben sagen kann, ja, guck mal, Franz ist 22 und macht 20 Punkte in der NBA. Zeig mir bei dem Turnier, die ganzen Leute, die da jetzt so krass dominiert haben, zum Beispiel in Yabusele. Yabusele macht 2 Punkte im Schnitt in der NBA. Mhm. Dennis Schröder ist ein Roleplayer in der NBA. Franz steht kurz davor, ein Star zu sein in der NBA. Und das ist so selten und so viel wert für diese Franchises, dass sie halt dieses Geld investieren, zumal sie eh diese Verträge halt offen haben in ihrem Capspace, die sie vergeben müssen. Und dann geben sie es natürlich ihrem jungen Spieler, den sie gedraftet haben. Also ja, das ist wirklich mit dem allergrößten Respekt über so Leute wie Yabusele und Obst und Bonga und so gesprochen. Aber wie du schon sagst, es hat einen Grund, warum die entweder aus der NBA wieder rauswaschen oder warum sie das gar nicht in die NBA schaffen, weil NBA-Scouts sind auch nicht dumm. Mhm. Das wirkt zwar immer so, wenn du von außen guckst und sagst, was, denen haben die den Vertrag gegeben, das hat sich ja gar nicht gelohnt. Ja, es geht auch viel um Potenzial und manchmal wird das Potenzial nicht ausgeschöpft vom Spieler, da kann man nichts dafür oder da kann man schon was dafür, man kann noch besser scouten, aber in den meisten Fällen machen sie es schon richtig und ja, es hat einen Grund, warum manche Leute nicht in der NBA sind, weil die NBA einfach vom Level her so gut ist.
Ja, also haben wir uns da auch ganz kurz zu geäußert. Die All-Star 5 steht fest, wir können es sowieso nicht mehr ändern. Es gibt aber einen Punkt, über den ich mit Björn noch diskutieren möchte. Und natürlich lieben die Leute es, sich aufzuregen. LeBron James wurde der Turnier-MVP. Mhm. Und da gibt es jetzt natürlich einmal das Lager, Warte. Stephen Curry hat im Halbfinale und Finale alles abgeschossen. Wie soll es LeBron James, der Turnier-MVP? Und natürlich die Serben, die ziemlich salty sind, was ich so mitbekommen habe gestern auf jeden Fall. Also die sind schon sehr salzig unterwegs in alle Richtungen. Die sagen, warte mal, Jokic ist nicht der Turnier-MVP. Wie kann das sein? Wie stehst du zu diesem ganzen Thema? Ich glaube, bei Stephen Curry ist es jetzt gerade eben sehr Recency Bias, wie man ja gerade eben so schön so sagt, Halbfinale und Finale. Ich möchte für euch ganz kurz, ich habe mir das extra für euch rausgesucht. Stephen Curry hat in den ersten 4 Partien bei diesen Olympischen Spielen 29 Punkte, 10 von 28, das sind 36% aus dem Feld, 25% von draußen, das sind 25%. Dann kam natürlich die volle Eskalation im Halbfinale und im Finale. Und Jokic ist natürlich overall wieder überall auf der 1, wie er das halt immer ist. Was ist dein Statement dazu? Sagst du, LeBron James war über das ganze Turnier über der beste und konstanteste Spieler bei Team USA? Und vor allem in Bezug auf Jokic, was sagst du? Sagst du, man gibt nicht dem Bronzemedaillenteam, gibt man nicht den Turnier-MVP?
Ich würde sagen, die Serben haben auf jeden Fall einen Case, weil Jokic hat eben die Stats und Jokic ist so dominant. Ich finde allgemein, dass Serbien das zweitbeste Team war bei diesem Turnier, auch wenn die Franzosen Silber haben. Aber wir haben schon gesagt, die Serben hätten eigentlich Silber verdient für die Leistung im Halbfinale gegen USA. Am Ende, ich bin auch davon ausgegangen, dass der MVP eigentlich aus dem Siegerteam kommt, genauso wie letztes Jahr Dennis Schröder MVP wurde, nachdem wir Gold gewonnen haben. Ich habe bei dieser Frage LeBron gegen Curry eigentlich die ganze Zeit gedacht, ja, Curry war jetzt in zwei Spielen wirklich extrem stark und davor halt, muss man sagen, sehr, sehr durchwachsen. Also wirklich gar nicht den Dreier getroffen, lange Zeit auf der Bank, weil er halt keinen Einfluss hatte auf das Spiel, weil sein Wurf einfach nicht gefallen ist. Und LeBron war nicht das ganze Turnier über in jedem Spiel der beste Spieler, aber er war Minimum immer der erste oder zweitbeste Spieler und er hat diese Mannschaft als Point Guard meiner Meinung nach einfach geführt. Also er hatte alle Fäden in der Hand, er hat in der Defense gehustelt ohne Ende, er hat Jokic verteidigt in diesem Halbfinale gegen die Serben im vierten Viertel. Das war LeBron als kleiner Spieler gegen einen riesen Big Man, der MVP ist. Ich finde es in Ordnung, dass LeBron es wurde und bei dem Jokic-Thema sage ich, ja, kann man einen Case machen, muss man sich dann halt überlegen, ob das passt für einen, dass der Bronzemedaillengewinner den MVP stellen kann, können wir drüber diskutieren, aber also ich finde LeBron im Team USA ist auf jeden Fall der MVP und Curry hat einfach eine sehr starke Closing-Phase, so würde ich es beschreiben.
Ja. So sehe ich das Ganze auch. LeBron James, einfach der konstanteste Spieler, das Turnier über, vor allen Dingen in Team USA und Stephen Curry, die letzten beiden Spiele, natürlich absoluter Wahnsinn. Und da mache ich es mir einfach relativ einfach. Ich gebe einfach nicht den MVP, den Bronzemedaillengewinner, auch wenn das dem einen oder anderen vielleicht nicht schmecken mag, aber ich handle das ähnlich wie den Finals MVP. Ich gebe auch nicht den Finals MVP in der NBA, dem Verliererteam. Das ist halt einfach meine persönliche Meinung, genau.
Ja, kann man so sehen, kann man so sehen.
Wir können ja vielleicht so bei diesem Gruppenarbeitsding bleiben. So, LeBron James hat vielleicht alles so ein bisschen vorbereitet, hat die Hauptaufgaben gemacht und Stephen Curry ging dann vor an die Tafel und hat das perfekt,
perfekt vorgetragen.
Er hat es perfekt vorgetragen. So, wir beide haben jetzt schon sehr, sehr viel Basketball in unserem Leben gesehen. Die wildesten Momente, die wildesten Buzzerbeater, die wildesten Stretches. Was sagst du zu diesem Finalakt von Stephen Curry im Trikot der US-Amerikaner, 4 Dreier am Stück. Es war eine One-Man-Show und der letzte Dreier hat, glaube ich, wirklich jeden spätestens aus dem Sessel gehoben. Was sagst du zu diesen letzten Minuten Stephen Curry? Es war absolut insane. Mich hat's gar nicht mehr gehalten. Ich habe mir gedacht, was passiert hier gerade bitte?
Ja, es waren 2 Minuten 47 noch zu spielen. Frankreich ist auf 3 Punkte ran. Und Curry entscheidet sich, über die nächsten 2 Minuten 4 Dreier zu treffen, wird gedoubleteamed. Die versuchen alles wirklich, ihm den Ball erstmal aus den Händen zu nehmen und dann, dass er nie wieder den Ball bekommt. Er ist auf Goat-Level einfach, was es angeht, Platz zu kreieren, sich frei zu machen, dann den Ball zu bekommen, 1-2 Fakes hier und da und dann den Wurf eben loszulassen. Und dann beim letzten hat er sich gedacht, ey, ich habe jetzt 3 von 3 geschossen in dieser Crunch-Time, ich bin so heiß, lass mal einfach gucken, ob der hier auch geht. Nimmt einen Fadeaway gegen 2 Franzosen, die auf ihn draufspringen, 5 Sekunden auf der Shot-Clock, noch 30 Sekunden auf der Game-Clock und er swischt den halt auch und ich glaube, da hat er einfach mal wieder, ich meine, wir wissen das alle längst, aber solche Momente machen dich halt einfach zum Goat-Shooter, weil egal, wen du dir vorstellst, es gibt niemand, den du dir in dieser Situation vorstellen kannst, wo du sagst, ja, der hätte da auch 4 Dreier getroffen. Mit so einer Selbstverständlichkeit, mit so einer Lockerheit im Spiel und dabei einfach so smooth auszusehen in den Bewegungen. Keiner dieser Würfe wirkt so, wo du sagst, okay, der ist jetzt ein bisschen übertrieben, außer der letzte. Und das war halt ein absoluter Heatcheck. Auch ein Flexen Heatcheck zu nehmen in einem vierten Viertel, in einem Olympiafinale. Auch das ist halt Steph Curry. Aber ja, ich finde einfach, er hat in der NBA längst diesen GOAT-Status zementiert und ich finde, das hat jetzt nochmal dieser ganzen internationalen Basketball-Szene gezeigt, so ja, okay, der ist schon von einem anderen Planeten. Also mir haben Leute geschrieben, die normalerweise nichts mit Basketball zu tun haben, wo ich nicht mal wusste, dass die das Finale gucken und die schreiben mir sowas wie, ey, LeBron ist der Beste, aber was Curry gerade macht, ist ja abartig. Und ja, du denkst dir so, ey, das sind Leute, die sehen Curry halt normalerweise nicht. Weißt du, die kennen vielleicht den Namen nicht mal wirklich. Und selbst solche Leute melden sich dann, weil sie halt mitbekommen, wie insane das ist. Also für mich einfach nur die Zementierung mal wieder vom GOAT-Status als Shooter. Und in 2 Minuten 47 12 Punkte zu droppen, dieses Spiel komplett für die USA zu closen im Olympiafinale, in deren eigenen Halle ins Herz der Franzosen. Also besser kannst du einfach nicht spielen.
Hater würden sagen, das, was Stephen Curry da im Halbfinale und Finale gemacht hat, war Stat-Padding. aber auf allerhöchstem Niveau. Nee, es ist echt Wahnsinn. Und ihr müsst euch jetzt mal die Zahlen anschauen von Stephen Curry. Der hat wirklich die letzten vier Spiele, also die ersten vier Spiele hat er quasi komplett egalisiert durch diese letzten beiden Spiele. Steht am Ende jetzt bei 14,8 Punkten, 50% aus dem Feld, unglaubliche 47,8% von draußen bei 7,7 Dreier-Attempts. Es waren auch nur 8 Dreier in diesem Finale. Also jeder Wurf, den er verwandelt hat, war ein Dreier. Es ist einfach unglaublich. Und Björn hat es schön gesagt, es unterstreicht einfach nochmal diesen Go-Shooter-Status. Eine Frage, die ich auch echt oft bekommen habe, mal schauen, wie deine Meinung dazu ist, hat diese olympische Goldmedaille jetzt nochmal einen Einfluss auf das ein oder andere Thema. GOAT-Thema bei LeBron und Top 10 of all time bei Stephen Curry-Thema. Da reden wir jetzt nicht über GOAT-Thema, so GOAT-Shooter ist ja sowieso. Glaubst du, dass das schon nochmal irgendwie so einen Impact hat? Ich will schon mal vorwegschießen. Ich glaube ja. Ich glaube, dass diese Goldmedaille durchaus ein Argument für den einen oder anderen sein kann. Wie siehst du das?
Auf jeden Fall, weil bei mir gerade es langsam anfängt, sich zu bewegen, die GOAT-Linie. Also ich war ja sehr, sehr lange Michael Jordan. Und ich bleibe auch dabei, dass es halt wirklich eine sehr, sehr beeindruckende Karriere ist, einfach zu sagen, man holt zwei Three-Peats, also zweimal drei Chips in Folge gewinnen, anderthalb Jahre Baseball spielen und dann wieder drei in Folge gewinnen. Das ist halt so krank. Und er ist so geskillt, dass er 30 Jahre später heute in die NBA kommen könnte und ich glaube, er wäre ein guter Spieler. Und das kannst du auch über Leute wie Bill Russell zum Beispiel nicht sagen, so legendär er war. Bill Russell heute in der NBA würde wahrscheinlich nicht spielen. So, das würde einfach nicht reichen vom Skillset. Und bei LeBron ist es jetzt so, dass ich sage, mittlerweile kann man diese Longevity halt einfach nicht mehr ignorieren. Also wir bekommen es ja immer wieder auch gezeigt, natürlich auf Social Media. Der hat halt wirklich angefangen mit 18 in der NBA, war einer der 10 besten Spieler, würde ich sagen, so mit 19, 20 in seinem zweiten, dritten Jahr. Und hat danach nie wieder nach hinten geguckt und war das einfach für 20 Jahre dann. Und sowas, das kann man nicht wegignorieren. Und jetzt auch bei Olympia, eigentlich dieses Turnier, wo es so ein bisschen sein sollte, ey, LeBron fährt da als Opa mit, kommt von der Bank und genießt so ein bisschen die Jungen, wie die dominieren und hängt sich dann eine Goldmedaille um. Nee, er war der MVP natürlich des Turniers. Und er war wirklich der MVP des Turniers. Ich bin geplättet.
Hat auch übrigens am meisten Minuten gespielt von allen.
Ja,
also
und
39.
Und spielt kranke Defense. Wirklich, das muss man ja dazu sagen. Spielt kranke Defense, hatte überragende Pässe. Dieses Frankreich-Spiel war übrigens auch einfach ein Highlight-getriebenes Spiel. Das hat so Bock gemacht zu gucken. So viele Dunks, so viele geile Aktionen. Also, um die erste Frage zu beantworten, LeBron-Go-Thema. Ich würde sagen, ja, da passiert gerade einiges, weil sich auch bei mir das gerade so ein bisschen wandelt. Und ich einfach irgendwann das nicht mehr ignorieren kann, dass einer 20 Jahre lang der dominanteste Spieler ist in der NBA. Das muss man schon sagen, dass das sehr, sehr special ist.
Das ist eine schöne Formulierung. Es bewegt sich was in einem. Bei mir ist es auch so. Und ich habe heute tatsächlich auch vor dem Pod eine halbe Stunde nochmal darüber nachgedacht, wer ist eigentlich aktuell, wer ist der GOAT? Es ist so schwierig, weil es so viele unterschiedliche Gründe gibt für beide. Das diskutieren wir jetzt nicht, weil das würde ansonsten den Rahmen komplett sprengen, wo ich mittlerweile schon wirklich total drin bin. Ich sag, Stephen Curry muss einfach in die Top 10 of all time. Als der beste Shooter aller Zeiten. Mir reichen die Ringe, mir reichen die Erfolge. Ich weiß, ich muss da vielleicht irgendjemanden rauskicken, aber ich würde es tun. Für mich ist Stephen Curry einfach mittlerweile, er muss in die Top 10 of all time. Ich muss mir mal Gedanken machen, vielleicht machen wir das sogar mal gemeinsam, dass wir vielleicht mal diese Top 10 diskutieren auf wirklich einer ernsten Basis, ob der ein oder andere Spieler überhaupt einen Case hat, über Stephen Curry zu stehen. Oder ob wir vielleicht die Historie auch mal wieder neu einordnen müssen. Das wäre dann natürlich ein absoluter Megapod, weil die Top-10-Spieler aller Zeiten dann einzuordnen, zu ranken und vielleicht auch zu verändern. Aber vielleicht ist das, was wir irgendwann mal in Angriff nehmen können.
Was ich jetzt gemerkt habe bei dem Thema, ich habe nämlich viele Nachrichten bekommen gestern, weil ich immer wieder gesagt hatte, ich finde das 24er-Team ist das beste Team ever und sie sind besser als das 92er-Team. Und da habe ich dann viele Nachrichten jetzt bekommen nach dem Halbfinale und nach dem Finale, wo Leute gesagt haben, ja, beste Team my ass, wie können die das beste Team ever sein und dann spielen die knappe Spiele gegen Serbien und Frankreich. Das 92er Team hat alles zerfetzt und hat mit 40, 50 Punkten Unterschied jedes Spiel gewonnen. Und da ist mir klar geworden, dass es halt unterschiedliche Betrachtweisen gibt, weil du kannst einmal sagen, wie gut war eine Person im Vergleich zu allen anderen zu dem Zeitpunkt auf der Welt im Basketball? Dann musst du einen Bill Russell beispielsweise natürlich in der Top 10 All-Time haben, weil der hat seine 11 Ringe, der hat 13 Jahre gespielt, hat 11 Ringe. Der war der dominanteste Defender, den die wahrscheinlich hatten damals in diesem Stretch. Und natürlich ist er dann einer der 10 besten Spieler ever, wenn du es danach rankst. Wenn du jetzt aber sagst, okay, wie entwickelt sich das Spiel Basketball? Und wenn ich heute darauf gucke, wer könnte heute spielen und wer hätte heute noch einen Einfluss aufs Spiel, dann fallen tatsächlich auch viele Leute raus, weil du einfach sagst, ey, die können alle nicht schießen. Die wenigsten von denen können sich aus dem Dribbling wirklich facing the basket einen Wurf kreieren. Die können vielleicht einen Post-up machen, okay, aber die können kein Face-up machen, so wie Embiid oder AD oder Giannis oder so das heutzutage können. Und das ist die spannende Frage. Und das habe ich jetzt erst verstanden, wirklich nach diesem Finale, dass Leute das so in zwei Lagern quasi betrachten. Weil mein Case war die ganze Zeit nur, ich finde, Team USA 2024 ist das geskillteste Team und dementsprechend das beste Team, was ich je gesehen habe, weil jeder kann werfen, jeder kann defenden, jeder kann sich einen Wurf kreieren. Das ist einfach überhaupt nicht vergleichbar mit 92, wo vielleicht ein, zwei Leute sich aus dem Dribbling wirklich einen Wurf kreieren konnten, wo Larry Bird und Magic Johnson eigentlich retired waren, wo die Big Men noch überhaupt nicht werfen konnten, wo Scottie Pippen nicht werfen konnte, also nicht mal vom Zonenrand wirklich werfen konnte. Weißt du, so das sind zwei verschiedene Betrachtungen. Und das habe ich jetzt erst verstanden. Und dann müssten wir uns vorab einigen quasi, wie betrachten wir das, diese Top-10-Spieler?
Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ich will jetzt nicht zu dem Thema, aber einfach nur anschließend an das, was du gerade gesagt hast, einfach nur auch betonen. Die Avengers haben diese Goldmedaille gewonnen. Man hat aber gesehen, was die Welt in den letzten 20 Jahren, wie sie aufgestockt hat. So, Du hattest in den 90ern kein Jokic, kein Doncic, kein Giannis, kein Franz Wagner und so weiter und so fort.
Ich meine, Dennis wirklich.
Ja, wirklich, man muss einfach fair sein. Diese Zeiten, und das hat jetzt auch wieder dieses Turnier bewiesen, dass die USA da reingehen und sagen, wir ballern irgendwie andere Nationen, vielleicht jetzt so jemanden wie Brasilien, ja, okay, aber so die Top-Nationen, die schießt du nicht mehr mit 30 oder 40 Punkten aus der Halle. Also das ist einfach mittlerweile vorbei. Und für uns ist das ja natürlich auch unglaublich schön, weil einfach der Basketball auf der Welt dadurch natürlich auch populärer wird. Man merkt, was es für einen Einfluss die letzten 10 bis 20 Jahre einfach gab. Und alle Teams sind einfach unglaublich stark. Und jetzt musste man schon das Beste vom Besten auffahren damit. Ja, und sogar phasenweise hat man hier wirklich Goat-Leistungen gebraucht, damit man, weil das, was da Curry geleistet hat im Finale gestern, das war nichts anderes als eine Goat-Leistung. Wirklich. Klar. Also, ja. Und vor allen Dingen Frankreich hat da wirklich dagegen gehalten. Die waren dran bis auf 3 Punkte. Ich weiß, Björn sagt immer, mir egal, Frankreich hätte das niemals gewonnen und ich verstehe dich total, aber trotz allem, die USA waren schon so ein bisschen, Alter, macht jetzt mal keinen Scheiß. Und dann kommt einfach Chefkoch Curry und sagt, wartet mal, ich mach mal so ein bisschen meine Gewürze rein in die Suppe. Da war das Ding am Ende durch. Hast du noch irgendwas? Team USA abgehakt, MVP abgehakt, olympisches First Team abgehakt, GOAT-Thema angeschnitten, was für einen Impact das hat. LeBron Poster, Dank diskutiert. Hast du noch irgendwas, was dir ganz, ganz wichtig ist zu diesem Finale?
Ja, nur um diesen Punkt nochmal zu verdeutlichen, dieses so, ich glaube nicht, dass die hätten verlieren können. Das zeigt einfach, Curry ist jetzt Goat-Level gegangen da für diese 4 Würfe, okay. Und mein Punkt ist einfach nur, und wenn Curry das nicht geschafft hätte, wenn der Zweite vielleicht daneben gewesen wäre, dann hätte er wahrscheinlich den Ball gepasst. Dann hätte er sich wahrscheinlich nicht so selbstbewusst gefühlt zu sagen, ich nehme jetzt 4 Dreier in den letzten paar Minuten. Das muss bei anderen Nationalmannschaften muss das trotzdem passieren, weil der beste Spieler einfach oft so viel besser ist als die anderen Spieler. Bei Team USA sagt Curry dann, ey, ich fühl's gerade nicht, warte, ich gebe den Ball an Kevin Durant. Und Kevin Durant nimmt dann einen Wurf, der hatte einen Wurf über Yabusele, da hat Yabusele perfekte Defense gespielt.
Ich weiß, was du meinst.
Du kannst es nicht besser verteidigen. Und KD geht trotzdem völlig unbeeindruckt hoch und schießt mit seinen 2,11 Meter diesen Midranger. Und das ist für mich einfach dieser Punkt, wo ich sage, solange LeBron, Curry und Durant in einem Team sind, kannst du es nicht verteidigen. Wir können gerne drüber reden, dass wenn die jetzt weg sind, dass das wahrscheinlich die letzte Garde ist, über die ich das sage. Weil wenn du mir sagst, 2028 sind die besten Spieler bei Olympia für USA Devin Booker, Anthony Edwards und wahrscheinlich Jason Tatum, dann gehe ich mit dir. Dann sage ich, ey, ob die gegen Serbien gewinnen, weiß ich nicht. Ob die gegen Frankreich gewinnen, wenn die noch aufstocken, weiß ich nicht. Aber solange diese, habe ich am Anfang der Show, des Podcasts, glaube ich, gesagt, das sind halt drei der besten 15 Spieler auf all time. Ja. Solange die drei zusammen auf dem Feld stehen und dir auch noch gute Minuten geben, kannst du es meiner Meinung nach nicht gewinnen. Aber die Zeit wird immer knapper, die Welt stockt immer mehr auf und es kann gut sein, dass USA irgendwann seine A-Mannschaft schickt und trotzdem verliert. Das kann in den nächsten paar Turnieren auf jeden Fall passieren.
Kevin Durant hat sich wahrscheinlich gegen Jabo Sele gedacht, ey, voll cool, du bist genau ungefähr so groß wie mein Shooting-Coach, den Contest nehme ich. Also das ist wirklich
Kevin Durant. Unfassbar, ey.
Es ist wirklich unfassbar. Ich möchte dieses Finale abschließen, ne, mit einer Kritik an Björn. Ich wünschte, du hättest niemals gesagt, dass Rudy Gobert in der Offense Ass ist und in Post-Up-Situationen. Denn jedes Mal, wenn Gobert den Ball im Post-Up bekommt, ist mein DM-Fach voll mit, Max, hast du das gerade wieder gesehen? Ich musste gerade an Björn denken. Dies, das, dies. Ich so, ja, Mann, ich hab's gesehen. Ja. Ist gut.
Ey, ich bekomm's auch und es ist nicht mal mehr lustig. Also der bekommt einen Ball und sorry. Ja.
Gut, Freunde, das war das Finale. Es gab aber noch ein Match um die Bronzemedaille. Es war das Rematch aus der Weltmeisterschaft, das Finale letztes Jahr, die deutsche Basketballnationalmannschaft gegen Serbien. Am Ende hat man leider dieses Spiel verloren, 93-83. Das Spiel wurde um 11 Uhr vormittags gespielt. Die Halle war am Anfang unglaublich leise und tot. Es war wirklich ein Spiel. Ich bin vor dem PC-Monitor gesessen, habe mir gedacht, ich will gerade einfach nicht. Ich habe keinen Bock, Bronzemedaille. Und so war das Spiel auch am Anfang. Man hat irgendwie keine Energie gemerkt in der Halle, beide Teams. Man, finde ich, hat auch so ein bisschen an der Körpersprache gemerkt. Das war dann im zweiten Abschnitt war es dann besser, weil es dann auch eng wurde. Aber so die ersten, keine Ahnung, 10 bis 15 Minuten dachte ich mir so, ja, cool. Okay, also wenn das jetzt nicht Deutschland gegen Serbien wäre, my ass, ich wäre im Fitnessstudio und würde mir das nicht reinziehen. Wie hast es du wahrgenommen? Wir haben im ersten Viertel leider richtig krass auf den Sack bekommen. Wir haben halt 30 Punkte kassiert, die wir dann auch nie wieder aufholen sollten. Wie hast du dieses Spiel wahrgenommen? Die Energie, gerne auch den einen oder anderen Spieler erwähnen, kritisieren, loben, was auch immer dir einfällt.
Energielevel, super, dass du ansprichst. Die Halle war absolut tot. Die Zuschauer, ich habe dann auch überlegt, so ja, das bedeutet, dass die um 9 aufgestanden sind, sich langsam schon in Richtung Halle bewegt haben. Du bist vom Biorhythmus einfach nicht darauf eingestellt, dass du jetzt mega abfeierst oder jubelst oder dein Team einfach anfeuerst. Das ist einfach nicht da um 11 Uhr vormittags, meiner Meinung nach. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, mit zwei was für unterschiedlichen Perspektiven diese Teams jetzt ins Spiel um Bronze gehen. Die Serben kommen in dieses Spiel wahrscheinlich unfassbar angepisst, haben das Gefühl, ey, wir hätten USA schlagen können. Wir waren so kurz davor, hier das größte Basketball-Highlight aller Zeiten irgendwie herzustellen, die Serben zu schlagen. Und wir haben es knapp verloren. Ja, sorry, die USA zu schlagen, die Serben hätten fast USA geschlagen. Und die haben unglaublich viel Wut im Bauch. Die wissen, sie sind auf diesem Level von USA und jetzt müssen sie das kleine Finale spielen. Damit kommen die Serben in dieses Game. Und dann kommen die Deutschen, die gegen Frankreich verloren haben, was ehrlich gesagt für mich überraschend war, weil die Franzosen einfach nicht so gut waren bis zur Hauptrunde. Und dann hatten sie nur ein Spiel bis zu dem Zeitpunkt gespielt in der Hauptrunde gegen Kanada. Und ich dachte, ja, okay, das lässt sich aber gegen uns nicht kopieren. Wir sind besser als Kanada unterm Korb vor allem. Und die werden nicht das Gleiche mit uns machen, wie sie gegen Kanada gemacht haben. Wir sollten das eigentlich regeln. Und dann verlieren wir das aber. Dann verlieren wir das und wir hatten alle dieses Thema von drei Turniere, drei Medaillen, jeder hat darüber geredet und ich glaube, du hast bei den Spielern einfach diese unglaubliche Enttäuschung angesehen. Ja. Und dann gehen die mit dieser unglaublichen Enttäuschung und fuck, jetzt müssen wir gegen die Serben spielen, die sind auch so schwer zu spielen, die haben Jokic, jetzt sind unsere Medaillenchancen wirklich low. Ich glaube, diese Perspektiven mit denen, die in die Spiele gegangen sind, die beiden Teams, haben schon so viel einfach geregelt, wie dieses Spiel verlaufen würde, finde ich. Und dann muss man sagen, die Serben haben halt auch einfach das perfekte Spiel gespielt. Also die sind 50-40-90 gegangen als Team. Wann passierte das jemals? Die haben halt alles getroffen, aus jeder Lage. Für mich war der absolute Joker war Vramovic, der, finde ich, mit unserer Defense gemacht hat, was er wollte. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, auch mit Dennis Schröder mehr oder weniger gemacht hat, was er wollte. Der war wirklich so ein bisschen der X-Faktor. Jokic hatte natürlich wieder ein Triple-Double, hat wieder alles überragt. Bogdanovic war ein absoluter eiskalter Killer. Petrušev hatte 11 Punkte. Dann kam noch von Micić nochmal 19, Marinković nochmal 10. Also von der Bank, von den Startern, in der Offense, in der Defense, vom Shooting her, die haben das perfekte Spiel gegen uns gespielt und uns damit auch vollkommen verdient geschlagen. Also wir hatten unsere Momente, wir können gleich über uns reden, aber Serbien hat völlig verdient gewonnen und es gibt meiner Meinung nach überhaupt keine zwei Meinungen dazu. Also das war auch kein Spiel, was wir hätten gewinnen können, sondern das war ein Spiel, was wir eigentlich die ganze Zeit nur verloren haben.
Ja, ich muss auch sagen, ich habe irgendwann früh Mitte des dritten Viertels gesagt, das wird einfach nichts mehr. Für mich war einfach das Hauptproblem, dass wir unsere normale Pick-and-Roll-Defense, die wir so spielen, gegen Jokic halt nicht funktioniert. Der bestraft halt Switches ohne Ende. Im Drop arbeitet er sich halt immer noch so eine gute, tiefe Position. Und dann das Pull-Up-Shooting, was halt die Serben an dem Tag auch hingelegt haben, das hat dann natürlich auch noch dazu beigetragen, dass wir da eigentlich wirklich auch defensiv keine richtige Antwort hatten. Und du hast es auch gerade eben schon von der Guard-Defense angesprochen. Wirklich jedes Close-Out von uns wurde einfach komplett überlaufen. Also ich habe uns defensiv selten so, egal ob von der Intensität oder von der Koordination, einfach selten so schlecht erlebt. Mhm. Und offensiv hatten wir halt leider spätestens seit dem Frankreich-Spiel gar keinen Rhythmus mehr. Wir hatten dann nochmal, Gott sei Dank, eine Phase im vierten Viertel, wo wir da nochmal rangekommen sind. Aber an sich muss man da nicht großartig drüber diskutieren. Serbien hat das komplett verdient gewonnen. Micić ist auch, weil du gerade eben so das so nebenbei gesagt hast, 19 Punkte. Also Micić hat in 20 Minuten 19 Punkte gemacht. Das war schon sehr, sehr krass. Aber auch, dass Micić überhaupt so in unsere Zone kommt. Ich weiß nicht, was mit unserer Zonen-Defense passiert ist. Wir wurden von den Franzosen gekocht und wir haben auch am Anfang die Serben zum Korb gehen lassen, weil die Serben haben am Anfang nicht so viele Dreier getroffen. Aber jeder, es war wirklich so, ja, hier ist die Zone offen, bitte geht einfach durch, zieht eure Freiwürfe, macht eure Punkte. Ja, und am Ende hast du dann auch von der Körpersprache gemerkt, die Jungs haben sich da nochmal gepusht. Es gab da nochmal eine Timeout, da hast du auf der Bank nochmal gesehen. Ich glaube, da lag Deutschland, das war, glaube ich, der höchste Rückstand, den wir zu diesem Zeitpunkt hatten. Ne? Das war, ich guck mal einmal drauf, was war denn der höchste Rückstand? 19. Der höchste Rückstand war 19. Und dann hatten wir Gott sei Dank den Stretch, da hat, glaube ich, Andi Obst den Dreier getroffen. Und Bonga hat zwei Dreier hintereinander getroffen. Wir sind dann Gott sei Dank wieder rangekommen. Wahrscheinlich haben die Jungs dann auch gesagt, hey, jetzt können wir uns nicht mit 20 plus aus der Halle ballern lassen. Ne? Aber ja, man hat es einfach an den Gesichtern angesehen. Diese Enttäuschung war einfach zu groß. Und ich glaube, es ist dann auch einfach ein zu geringer Abstand zwischen den Spielen, dass du das irgendwie abschütteln kannst. Man ist schon ein bisschen enttäuscht, oder? Auch wenn man es natürlich nicht möchte. Und ich habe ja auch im Patreon-Pod gesagt, pass mal auf, wir haben jetzt Bronze bei der Eurobasket geholt, wir sind Weltmeister geworden und wir standen das erste Mal in einem Olympia-Finale. Aber man sieht halt einfach, was möglich gewesen wäre. Und deswegen so ein bisschen Enttäuschung ist schon da.
Natürlich, also 100%. Serbien ist auf jeden Fall ein sehr hartes Team. Ich glaube, wir hätten bessere Chancen gehabt, Frankreich einfach im Halbfinale zu schlagen. Und ich glaube, das war der Weg, den sich jeder gewünscht hatte. Einfach Frankreich im Halbfinale schlagen, ins Finale gehen. Gegen USA verliert man und dann hat man Silber. Und dann hat man in 3 Jahren Bronze, Silber und Gold bei den 3 großen Turnieren gewonnen. Und ich glaube, das wäre einfach der perfekte Abschluss gewesen für diese 3 Jahre. Und das war uns halt jetzt nicht vergönnt, weil wir es in dem Frankreich-Spiel ehrlich gesagt verkackt haben. Und ich habe schon gesagt, Serbien war für mich einfach das zweitstärkste Team im Turnier. Und das ist keine Schande, gegen die zu verlieren. Du hast viele unserer Schwachstellen schon angesprochen. Ich muss wirklich sagen, dieser Stretch dann, wo wir halt auch aufgeholt haben, also das war so, also wir kamen in die Halbzeit, wie stand es zur Halbzeit? Zur Halbzeit hatten wir 38 und die hatten 46, genau. Ja. Genau, 8 Punkte Unterschied. So. Und dann haben wir innerhalb von 4 Minuten einen 10-0-Run kassiert. So, und dann kam dieses Timeout, über das du gerade geredet hast. Und ein Faktor ist, dass man ab diesem Timeout hat man Dennis auf der Bank gelassen. Und Dennis saß bis Anfang, Mitte, viertes Viertel. Er saß wirklich, wirklich lange. Und es war an dem Tag tatsächlich die bessere Entscheidung, weil er einfach uns sehr, sehr wenig gebracht hat, leider. Also er war defensiv wirklich schwach. Und ich fand ihn auch offensiv nicht gut. Das war kein gutes Spiel von Dennis. Und das ist halt schade. Man kann nicht in ihn reingucken. Ich habe auch schon gesagt, schau mal, der hat in diesen 3 Jahren uns, glaube ich, besser vertreten, als jeder andere das gekonnt hätte, diese Kapitänsrolle. Vor allem in der Öffentlichkeit, wie professionell er sich immer zeigt, wie er immer das Team gepusht hat. Er ist ja wirklich von dem, was man so mitbekommt, eigentlich ein super Kapitän für diese Nation. Jetzt mal abgesehen vielleicht von der einen oder anderen Kontroverse vor der Eurobasket, als dieses ganze Thema da noch war mit Maxi. Aber ab diesem Zeitpunkt, finde ich, hat er sich eigentlich super immer verkauft. Zumindest in die Öffentlichkeit. Aber dass er jetzt da halt so einen Stinker hatte in diesem wichtigsten Spiel vielleicht, das war halt einfach bitter, weil wir brauchen ihn natürlich. Ne, aber wir waren halt besser ohne ihn. Und ich habe dann auch ein paar Kommentare gelesen, wo Leute gesagt haben, hey, vielleicht wäre es besser gewesen, ihn komplett auf der Bank zu lassen. Das wäre aber auch Schwachsinn. Also du kannst nicht deinen Kapitän einfach eine ganze zweite Halbzeit benchen. Du musst den wiederbringen. Das geht einfach nicht. Und das hat Gordy Herbert auch richtig gemacht. Aber dann haben wir direkt auch wieder Fastbreaks kassiert von Avramovic. 2-mal ist er ihm weggelaufen. Und das es war einfach nicht sein Spiel. Ich weiß nicht, was da los war. Es war wirklich, wirklich schwache Defense.
Wir hatten leider zu viele Stinker. Ich feiere dieses Wort. Zu viele Stinker in den letzten beiden Spielen, weil wenn man Dennis kritisiert, muss man leider auch Franz kritisieren. Also Franz war leider auch in den letzten beiden Spielen komplett neben der Rolle. Man hat es ihm dann auch irgendwann im Gesicht angesehen. Er war so unsicher. Er war so unsicher in all seinen Aktionen. Und ich hoffe einfach nur, dass Franz wieder an seinem Wurf arbeitet, weil natürlich auch so ein Team wie Serbien das dann irgendwann merkt und dann auch absinkt. Und Franz hatte ein paar Mal genügend Platz, diesen Wurf zu nehmen und hat sich aber einfach nicht getraut. Und ja, das sind einfach unsere beiden Go-To-Guys, Dennis Schröder und Franz Wagner. Und wenn die nicht liefern offensiv, dann ist einfach die Qualität drumherum nicht gut genug. Und ich glaube, das ist für auch die kommenden Jahre ein Punkt, wo wir schauen müssen, dass wir da vielleicht jemanden auch aus der U18 oder generell mit hochziehen müssen. Wir brauchen noch einen weiteren primären Ballhändler neben Dennis Schröder. Weil du kannst natürlich sagen,
Ich mach's. Wenn du sagst, ihr braucht mich, dann ich kann.
Also, du machst es, jetzt check ich's. Gut, okay. Vielleicht kommt ja der Call, wenn der neue Headcoach dann bekannt gegeben wurde. Auch an dieser Stelle vielleicht mal Gratulation an Gordon Herbert zu 3 extrem erfolgreichen Jahren. Das soll hier auch einmal ausgesprochen werden. Bronze, Weltmeister. Und ja, Björn hat's gerade eben gesagt, diese scheiß Silbermedaille, es wäre einfach der perfekte Abschluss gewesen. Egal, auch wenn du im Finale dann gegen die USA verloren hättest, du hättest einen so schönen 3-Jahres-Stretch hingelegt, hättest da, glaube ich, das absolute Maximum rausgeholt. Und jetzt am Ende gehst du halt ja mit der 4. Platzierung und hast im Endeffekt ja leider kein Edelmetall gewonnen. Aber generell, ich muss sagen, das Team war einfach... Also Dennis kritisiert... Franz kritisiert. Ich fand Moritz Wagner in diesem Spiel, auch wenn er 16 Punkte aufgelegt hat, in der einen oder anderen Aktion sehr, sehr wild, auch defensiv hier und da fand ich uns dann auch, vor allem auf den großen Positionen, überhaupt nicht mehr gut. Hab dann wirklich auch ein paar Mal mich dabei erwischt, wie ich mir gedacht habe, wenn wir jetzt Hartenstein hätten, der Gedanke, der kam mir in diesem Spiel wirklich so 2-3 Mal, auch wenn wir dann irgendwelche Rebounds nicht abgegriffen haben, weiß nicht, ob du diese Momente auch hattest, habe ich mir schon so gedacht, na, Hartenstein würde uns gerade eben schon gut tun, wenn wir so einen Spieler hätten.
Ich hatte das früher eher immer mit Maxi, ehrlich gesagt, weil ich bei Hartenstein, weiß ich nicht, der hat, glaube ich, noch nie für die Nazio gespielt, Maxi hat zumindest schon für die Nazio gespielt. Hartenstein ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob das eine Coaching-Sache war, ob das eine Verbandssache ist, ob er einfach teilweise keinen Bock hatte. Aber klar, also er war letztes Jahr einer der besten Center in den NBA-Playoffs. Wenn der uns nicht helfen kann, wer dann? Ich fand Mo ehrlich gesagt gar nicht so drüber, wie du gerade das eingeschätzt hast, aber ist halt alles subjektiv natürlich immer. Ich fand, Mo war einer der wenigen, der halt uns vor allem immer, der immer gezeigt hat, das ganze Turnier über, ihr habt keine Angst, gegen diese Stars zu gehen. Und dahin zu gehen, wo es weh tut und der halt immer mit einer unglaublichen Energie kommt. Und sowas brauchst du einfach von der Bank. Jemand, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben und bisher war alles sehr, sehr kritisch, aber wir müssen mal kurz über ihn reden.
T-Man. JT.
Ja,
war klar.
J, JT hat das beste Spiel gemacht bei diesen Olympischen Spielen, was ich von ihm gesehen habe. Vielleicht die letzten zwei Jahre, ehrlich gesagt, gesehen habe. 11 Punkte, 6 Rebounds, 3 davon offensiv. 1 Block, 4 von 9 aus dem Feld und das alles in 25 Minuten von der Bank. Hat dann gestartet in der zweiten Halbzeit, weil er einfach so gut war und weil Vogtmann nicht wirklich ein Faktor war. Also Thiemann muss man echt respektieren. Der hat uns so oft den Arsch gerettet. Der hatte so viele Hustle-Aktionen. Ich glaube, ohne ihn hätte das auch wirklich, wirklich hässlich werden können. Aber gut, dass wir ihn hatten.
Schön, dass du an ihn gedacht hast. Ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich gerade eben bei der Negativität, die man dann leider doch irgendwie so ein bisschen mitbringt, hätte ich ihn wahrscheinlich vergessen. Thiemann hatte wirklich ein wahnsinnig gutes Spiel. Ja.
Ja.
Ich schaue gerade eben so auf diesen Kader und denke mir, was für Veränderungen kann es jetzt geben die nächsten Jahre? Also erstmal hängt das natürlich davon ab, wer überhaupt der neue Bundestrainer wird. Weil der Bundestrainer kommt natürlich mit einer gewissen Spielidee, Spielphilosophie. Anscheinend ist irgendwie Pesic ein Thema. Der serbische wurde mir gestern zugetragen. Ich habe tatsächlich auch viele Seiten gefunden, die das jetzt auch bestätigen. Dennis Schröder hat gestern nach dem Spiel ein interessantes Zitat gedroppt. Also erstmal hat er gesagt, ja, ich will auf jeden Fall noch spielen, bis ich 40 bin. Das wären auf jeden Fall noch 10 Jahre. Und dann hat er gesagt, ich habe schon was gehört in Richtung Bundestrainer. Ich glaube, sie haben schon jemanden gefunden. Also das ist auf jeden Fall spannend. Da bin ich also total neugierig, wer diese Aufgabe übernimmt. Weil die Fußstapfen, die Gordy Herbert da hinterlässt, sind natürlich echt gigantisch groß. Da bin ich mal gespannt, wie man das Team einfach umstrukturieren wird. Weil Nils Giffey hat jetzt keine Rolle gespielt, Maololo hat keine Rolle gespielt, Oscar da Silva hat keine Rolle gespielt. Holt man sich jemanden wie Tristan da Silva mit rein, holt man sich noch einen weiteren Backup-Point Guard, ist Hartenstein ein Thema. Jetzt zumindest wurde als Grund genannt bei diesem Turnier, dass er Papa wurde. Da muss man aber dann natürlich auch ein bisschen immer, ist es der wahre Grund oder wurde das so ein bisschen vorgeschoben, um einfach keine Unruhe reinzubringen? Glaubst du, dass irgendjemand sich von der Nationalmannschaft verabschieden wird? Es gibt einige, die sind jetzt schon 30, Anfang 30. Du musst natürlich eventuell wieder ein Commitment eingehen über die nächsten 3-4 Jahre. Du musst wieder gefühlt jeden Sommer opfern. Siehst du jemanden, wo du sagst, da könntest du dir vorstellen, das war vielleicht das letzte Mal im DBB-Dress?
Ey, ich meine, ich kann nicht für die Jungs sprechen. Das ist immer ein bisschen schwer, wenn dadurch, dass halt das die deutsche Nazio ist und man die ja auch mal sieht oder hier und da mal interviewt, das ist halt immer ein bisschen näher, als wenn man einfach so über NBA-Sachen spekuliert. Aber wenn du mich jetzt offen und ehrlich fragst, würde ich wahrscheinlich antworten, Maololo. Der hat damals schon nach der WM, war das glaube ich, oder nach der EM, ich weiß nicht mehr, ich glaube nach der EM hatte ich ein Interview mit ihm und da hat er mir auch gesagt, so ey, ihr müsst verstehen, so ich habe irgendwie seit 10 Jahren keine Offseason. Also ich spiele halt immer Euroleague oder sonst wo, also in Europa irgendwo, spiele dann noch Euroleague und spiele dann Nazio und bin dann einfach irgendwie 2 Wochen kurz Pause machen und muss dann wieder in die Vorbereitung für mein Team gehen. Und da hat er gesagt, dass das halt unglaublich an ihm zehrt und dass das auch viel einfacher an seinem Spiel so ein bisschen schade ist, dass er sein Spiel individuell nicht oft ausbauen kann im Sommer, weil er sagt, er ist halt die ganze Zeit in Vorbereitungsturnieren oder halt dann in großen Turnieren. Und das ist schon eine Menge Commitment, was er geleistet hat die letzten Jahre für Deutschland. Und jetzt bei diesen Olympischen Spielen hat man ja gesehen, dass einfach sein Antritt nicht der gleiche war. Er nicht wirklich zum Korb kam, der Wurf nicht gefallen ist. Und ich habe das Gefühl, das sind einfach alles so Erscheinungen davon, dass er die letzten Jahre so viel geopfert hat. Und wenn ich jemand sehe, dann wahrscheinlich ihn. Und vielleicht Giffey, bei Giffey weiß ich nicht, wie es da körperlich ist, aber der hat halt auch jetzt wenig gespielt eigentlich immer. Der ist halt ein super Locker-Room-Guy wahrscheinlich, alle wollen ihn gerne dabei haben. Und ich finde, das wird auch total unterschätzt. Also ich frage mich auch ehrlich gesagt, wie das gelaufen wäre, wenn wir im WM-Kader geblieben wären. Vielleicht wäre das nochmal ein anderes Turnier gewesen. Ich weiß es nicht. Ne? Wyler Bapp hat ja auch viele Minuten gesehen, hat ein gutes Turnier gespielt in der Defense. Aber trotzdem, vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn Justus und Krämer mit dabei gewesen wären. Who knows? Aber ja, ich würde sagen, Maodo, könnte ich mir vorstellen, dass er zumindest eine Pause einlegt. Und er ist jetzt auch schon ein bisschen über 30. Deswegen vielleicht war es das leider.
Ich glaube, dass einige der Jungs noch nächstes Jahr die Eurobasket mitnehmen werden. Und dass dann einige zurücktreten. Weil dann ist nämlich 2026 ist dann nämlich kein großes Turnier. Die Weltmeisterschaft ist erst wieder 2027 und 2028 ist dann Olympia. Und 2026 ist dann der ein oder andere doch dann schon auch 34. Ja. Vogtmann ist jetzt 32, Maudolo ist 32 oder werden 32. ich glaube, dass so diese Spieler dann irgendwann sagen werden, reicht. Wir möchten auch mal wieder Zeit für die Familie, was ja auch absolut verständlich ist. Und vor allen Dingen,
100%.
Jetzt wird's halt schwer, dass es besser wird. Du hast halt Bronze, bist Weltmeister, warst das erste Mal in einem olympischen Halbfinale. Also die Fallhöhe für dieses Team ist halt jetzt schon verdammt groß. Und ich versuche mich auch gerade so ein bisschen reinzuversetzen in so einen Spieler. Und dann denke ich mir so, ja, wenn ich jetzt schon 32 bin, wenn ich jetzt abtrete, ja, dann denkst du dir, okay, vielleicht nehme ich nochmal die Eurobasket mit, nochmal die Möglichkeit, vielleicht da doch nochmal besser zu sein als jetzt die dritte Platzierung. Aber genau, du hast es schon schön ausgesprochen. Man kann nicht in die Jungs reinschauen. Würde mir wünschen, dass alle nochmal die Eurobasket mitnehmen, dass man vielleicht schon so ein bisschen ergänzt. Ich, wie gesagt, hätte Hartenstein sehr, sehr gern mit dabei, weil auch so Thema Rebounding-Line in den letzten beiden Spielen uns schon auch wehtat. Ja, und Tristan ist natürlich noch unglaublich jung, aber so ein Cutter, Catch-and-Shoot-Spieler hätte uns vielleicht auch noch mal gut getan. Aber ich glaube generell, oder, können wir eigentlich ziemlich positiv auf die Zukunft blicken. Wir haben junge Spieler, die hinten anstehen. Wir haben eine U18 voll mit Talenten. Wir haben immer noch einen super jungen Franz Wagner. Wir haben einen super jungen Isaac Bonga, falls übrigens einige von euch das vergessen haben. Der Typ ist, glaube ich, auch gerade mal, wie alt ist Isaac?
24, glaube ich.
Genau. Also man vergisst immer, dass Isaac mit 18 in die NBA gedraftet wurde. Und manchmal kommt es dir schon so vor, als wenn der schon irgendwie 10 Jahre da wäre. Aber der ist auch noch super jung. Dann, wie gesagt, wenn Tristan mit dazu kommt. Dennis Schröder ist auch erst 30. Hat er jetzt auch selber gesagt, der will auf jeden Fall noch eine Zeit lang mit dabei sein. Andi Obst hat auch noch ein gutes Alter. Also ich glaube, wir werden da schon noch ein paar Turniere mit diesen Jungs erleben. Außer Gordy Herbert, der ist definitiv raus.
Ja, schade.
Gut. Haben wir noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen zu den Serben? Natürlich Gratulation zur Bronzemedaille, verdienter Abschluss. Sicherlich wird man sich trotz allem auch nochmal ärgern über diese verpasste Möglichkeit. Aber das Spiel haben wir ja auf Patreon auch schon im Detail diskutiert. Übrigens, Patreon ist vielleicht ein gutes Stichwort. Es gab am Freitag für euch einen Patreon-Pod zu beiden Halbfinalpartien. Und auch wenn wir uns jetzt dann in die Sommerpause verabschieden, kommt trotz allem ein Podcast für alle Patronen im 2-Wochen-Rhythmus. Bedeutet jetzt am 17.8., das ist ein Samstag, also weiterhin ganz normal am Samstag, dann am 24. August ist Pause, am 31. dann haben wir gesagt, für die, die uns supporten und unterstützen, machen wir alle 2 Wochen einen Podcast, bevor es dann wieder weitergeht am 2. Oktober. Das haben wir übrigens noch gar nicht erwähnt, dass wir bis zum 2. Oktober jetzt in die Sommerpause gehen. Das soll jetzt hier vielleicht auch einmal ganz kurz erwähnt sein. Da haben wir nämlich ungefähr 4 Pods, bevor es dann wieder losgeht mit der neuen NBA-Saison. Björn hat es vorhin auch schon eingangs erwähnt. Nächste Woche soll da, glaube ich, der neue Spielplan veröffentlicht werden, oder?
Ja, nächste Woche. Ich glaube, im Laufe der Woche müsste er kommen, weil die Christmas Games sind jetzt schon bekannt gewesen. Es kommen immer mehr so vereinzelt. Da haben wir übrigens auch drüber geredet, im letzten Patreon-Pod, die Christmas Games.
Ja.
Und ich denke, im Laufe der nächsten Woche kommt's, ja.
Genau. Dann bin ich, ehrlich gesagt, mit diesen Olympischen Spielen, also durch bin ich noch nicht, weil zum Beispiel später um 13.30 Uhr Handballfinale, das ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Aber Basketball ist damit durch. Hast du noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest? Jetzt, wo auch deine Kamera wieder angeht, ist dein großer Moment gekommen. Ja, jetzt let's go.
Ich hab die Kamera wieder angemacht. Ich sag dir ganz ehrlich, ich will einfach nur Danke sagen an die Basketball-Community. Ich meine, wir haben echt das große Privileg, hier so viel über Basketball jede Woche reden zu können. 2-mal mittlerweile mit einer regelmäßigen Folge. Wir haben so viele Supporter hier, die einfach jeden Mittwoch irgendwie die Folge hören. Wir haben dann zusätzlich die Supporter, die bei Patreon irgendwie sogar noch dafür bezahlen, eine extra Folge zu bekommen. Das ist allein schon ein Riesenprivileg. Dann haben wir beide viel YouTube-Kanäle, wir haben Instagram-Kanäle, wo wir so viel über Basketball uns austauschen können. Und wir haben einfach, wir haben diese Plattform geschaffen über die letzten Jahre, das muss man auch sagen. Wir haben uns den Arsch aufgerissen. Ich weiß, du arbeitest unglaublich hart. Ich weiß, ich habe sehr, sehr hart gearbeitet die letzten 7 Jahre, damit wir diese Plattformen haben. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Leute nicht da wären und keinen Bock drauf hätten, sich das anzuhören, dann würde es uns nichts bringen, dass wir irgendwelche Plattformen haben. Deswegen, Leute, einfach fettes Dankeschön für den ganzen Support. Danke dir, Max, für eine sehr geile Saison. Danke an alle, die mitgewirkt haben in verschiedensten Formaten. Danke an Undrafted, danke an Shots Fired, auch wenn es nicht viel kam dieses Jahr. Und ich finde es krass. Also schau mal, wir machen jetzt Pause bis Oktober. Und dann sind wir schon wieder da mit der Vorbereitung. Das wird so schnell vergehen. Das ist echt krass, wie schnell das jetzt gehen wird. Deswegen, wir beide werden uns auch die ganze Zeit hören, weil wir alle 2 Wochen jetzt den neuen Pod aufnehmen für Patreon. Ich bin ziemlich am Ende, sage ich dir ehrlich, so körperlich, mental. Ich bin ganz froh, dass jetzt mal ein bisschen Pause ist vom Basketball, weil es war echt eine lange Saison. Aber es ist trotzdem auch einfach, wie ich gesagt habe, ein absolutes Privileg. Und deswegen, ey, danke an alle, die zuhören, supporten und das hier möglich machen. Und danke an dich, weil du echt ein absolut verlässlicher, starker Podcast-Partner bist jetzt die letzten 6 Jahre, glaube ich auch.
Nach diesem Plädoyer kann ich ja nur noch den Halliburton machen und einfach die kann ich ja fast nichts mehr dazu ergänzen, sondern ich nehme einfach die Eids mit. Vielen Dank, Leute, für eine lange Saison. Das muss man schon auch immer ehrlich dazu sagen. Es gibt manchmal Phasen, da fällt es einem schwer, aber da muss man auch einfach sagen, da seid ihr natürlich einfach überragend, weil wir wissen, ihr wartet auf den Pod. Wir kriegen immer Nachrichten, wann kommt der Pod? Wenn es dann auch mal zum Beispiel jetzt wie während Olympia mal nicht direkt Mittwoch früh um 5 Uhr in der Früh ist, dann sage ich, hey Leute, der Pod kommt gleich. Wir sind gerade eben mitten in der Aufnahme. Und ansonsten, ja, das sind auch immer die Momente, wo bei mir so ein bisschen diese Dankbarkeit kickt. Wenn dann so große Turniere vorbei sind, es ist wie so ein Schuljahr, was man jetzt beendet hat. Ja, klingt ein bisschen komisch, aber irgendwie Gruppenarbeit ist heute unser Main-Thema. Ja. Nein, vielen, vielen Dank an euch alle. Björn hat es gerade gesagt, wir haben irgendwie, wir haben die Insel aufgebaut, aber die Insel ist halt nur so voll und belebt wegen euch. Und deswegen vielen, vielen Dank, was da einfach entstanden ist. Wir versuchen in der nächsten Saison wieder den ein oder anderen Kniff einfach vielleicht mit reinzubringen, dass der Pod vielleicht noch ein bisschen lustiger wird, intensiver, vielleicht fällt uns wieder irgendwas Neues ein. Wir haben vor 2-3 Jahren zum Beispiel die Starting Five erfunden. Vielleicht haben wir noch irgendwas anderes im Petto, was euch in Zukunft überraschen kann. Und ansonsten ja, auch danke an Björn. Kann mir keinen besseren Podcast-Partner wünschen. Das meine ich wirklich ehrlich, weil wir haben es diese Woche wieder 3-mal aufgenommen und es ist so locker. Es ist so locker und leicht und easy. Und wir beide unterstützen uns auch, wenn wir mal einfach einen Hänger haben, weil glaubt mal eins, ey, wir laufen auch nicht durchs Leben und alles ist immer perfekt. In der Arbeit läuft es manchmal nicht. Manchmal hängt man einfach durch. Man ist vielleicht emotional einfach gerade eben durch. Und dann brauchst du einfach jemanden, der dich pusht und mitzieht. So wie Stephen Curry, LeBron James.
und dann zum MVP trägt.
Genau, richtig. Und deswegen, vielen, vielen Dank. Das war die letzte Folge. Wir melden uns wieder zurück Anfang Oktober. Bis dahin sind wir jetzt natürlich aber nicht komplett weg. Bei Patreon gibt's wie gesagt, eine Folge. Wenn ihr da Lust habt, dann unterstützt uns sehr, sehr gerne. Kostet 3 Euro im Monat. Dann kriegt ihr alle 2 Wochen zumindest so ein bisschen eine Sommerepisode. Und dann sind wir wieder zurück. Zuhören am 2. Oktober sind wir wieder am Start. Ja. Und dann geht das rein in die Vorbereitung, Power Ranking, Pre-Analyse, vielleicht eine kleine Awardshow etc. Vielleicht ist bis dahin auch noch irgendetwas passiert. Vielleicht spielt bis dahin Andy Obst in der NBA, you never know. genau, richtig. Und ansonsten, vielen, vielen Dank. Lasst es euch gut gehen. Genießt den Sommer jetzt, den August über und September. Ihr kennt Deutschland, das Wetter ist dann wieder schnell genug kälter und herbstlich. Und jetzt habe ich auch meinen Monolog rausgehauen.
Ja, super, auf jeden Fall. Geht auf die Freiplätze, Leute.
Genau.
Geht auf die Freiplätze. Ja, wir haben jetzt viel Basketball konsumiert. Jetzt geht selber werfen, geht selber spielen. Werdet NBA-Pros und dann haben wir weiterhin einen Job.
Das genau. Geile. Und ich möchte noch abschließend was sagen, was mir gerade eben eingefallen ist, weil Björn jetzt nochmal so mit diesem Geht auf die Plätze mir nochmal auch gesamt Basketball Deutschland eingefallen ist. Gratulation an die 3x3-Mädels für die Goldmedaille. Ja. Und auch trotz allem auch wenn man jetzt dann in der K.O.-Phase ausgeschieden ist, Gratulation auch an die Damen. Es waren wirklich tolle Olympische Spiele. Und damit verabschieden wir uns aus diesem Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch einen schönen Sommer. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns erhalten bleibt und dann ab Oktober wieder mit am Start seid. Das war's von uns, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.